Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Tagebuch eines Pfarrers von eurem Herrn Spiegel, und es ist Freitag und es ist ein theologischer Freitag. Und zwar ein geballter theologischer Freitag, Johannes Scotus Eriugena. Nun, die Nachrichten sind natürlich wieder voll mit grauenvollsten Berichten vom Ukraine-Krieg, und es wird uns allen immer klarer, dass das sich ziehen wird und dass ganz, ganz viele Menschen sterben werden und ganz furchtbar. Und es gibt ganz viele Flüchtlinge, und man sieht auch wieder mal, dass alles, was sich Menschen so erarbeiten, manchmal mit einem Fingerschnippen eines anderen vernichtet werden kann. Und so bleibt uns einfach immer die Frage, ja, was bleibt? Und witzigerweise bleibt Bildung, bleibt Wissen, bleibt seelischer Prozess. Das sind unzerstörbare Dinge, und das ist mir deswegen so wichtig, heute gegen die Furchtbarkeit des Krieges etwas theologisch Wunderschönes zu setzen und sie auch aufzufordern, das zu machen. Kümmern Sie sich um Ihre Seele, kümmern Sie sich um Ihr Wissen, kümmern Sie sich um Ihr Lernen, denn das kann Ihnen nun wirklich keiner nehmen. Johannes Scotus Eriugena. Okay, also der gute Mann heißt einfach Johannes. Passt, okay? Und was sind die beiden anderen Namen? Das heißt übersetzt eigentlich Iroschotte, also Johannes der Iroschotte. Das ist die Bezeichnung für die Kelten, die sowohl in Schottland als auch in Irland gelebt haben oder gerade anscheinend in Irland zu einem gewissen Teil noch immer leben, bis hin zu den Roten Horde, die für die Iren so berühmt sind. Und das war sozusagen das absolute Ende des Römischen Reichs. Ja, also eigentlich war das gar nicht mehr Römisches Reich, aber ganz stark im römischen Einfluss. Und die sind dann auch christianisiert worden. Dann bricht das Römische Reich zusammen, und damit kommt es natürlich auch zu einem unglaublichen Kultureinbruch. Und dieses christianisierte Römische Reich löst sich auch kulturell auf. Und jetzt haben wir dann einen großen Sprung, jetzt gibt es Völkerwanderung und alle bringen alle um und Germanen und alle und überhaupt und furchtbar. Und aus diesem Chaos entsteht jetzt das Fränkische Reich mit Karl dem Großen. Der hat einen Buben, der heißt Ludwig, später Ludwig der Fromme genannt, und dessen Bub wieder ist Karl der Kahle. Und am Hof Karls des Kahlen, wir sind jetzt so circa 830, taucht ein Typ aus diesem Bereich des Iroschottischen, war er jetzt ein Ire, war er ein Schotte, man weiß es nicht, auf, ein Kelte, und bringt jetzt sozusagen eine kulturelle Explosion an den Hof, aus dem einfachen Grunde, weil er, wofür wir auf ewig dankbar sein müssen, aus einer Kirche kommt, die eben nicht zerstört ist und die altkirchliche Theologie bewahrt hat. Schauen Sie in Wikipedia hinein, Iroschottische Mission. Als Wiener ist man immer ganz stolz drauf, auf der Schottenstift, Schottenpastei, Schottenring. Dort wurde ein Kloster gegründet als der östlichste Punkt der Iroschottischen Mission, obwohl es nicht ganz stimmt, weil die Mission hat eigentlich in Regensburg aufgehört. Und der Babenberger, also Meergott, hat sich Iroschotten aus Regensburg geholt, die dann dort Kloster gegründet haben und so weiter und so fort. Rest wieder Wikipedia. Und diese Leute sind deswegen so unglaublich wichtig, weil im Kontinentaleuropa es schlicht und ergreifend zu einem völligen Verlust von Theologie gekommen ist. Und erst durch die Iroschotten wird wieder altkirchliche Theologie sozusagen wieder belebt hineingebracht. Und das ist eine der großen, großen Leistungen des Johannes Scotus Eriugena, der eigentlich, wir haben leider wenig von ihm erhalten, der erste richtige Wissenschaftler des Mittelalters ist. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Zunächst einmal tritt er ja gar nicht als Theologe auf, sondern als Lehrer der freien Künste. Das war sozusagen das Studium der sieben freien Künste, war sozusagen das Einführungsstudium für ein Universitätsstudium. Und dabei gibt es also unter diesen sieben Künsten eine Sache, die ihm irrsinnig wichtig war, das war die Logik. Eriugena, und das ist das Faszinierende dran, ist jener, der sozusagen zum ersten Mal in der theologischen Argumentation eine logische Argumentation verwendet. Er geht also nicht mehr hin und sagt, ja, bitte, da ist also ein Vers aus der Bibel, den ich schön aus dem Zusammenhang herausreiße und sage, und deswegen stimmt es. Natürlich verwendet er Rugener zu seinem Beleg auch die Bibel, aber er unterzieht nun auch die biblischen Sätze einer logischen, kritischen Prüfung. Er sagt ihn einfach, der Satz und Arur ist, er sagt, naja, wie ist der Zusammenhang? Kann man aus diesem Satz überhaupt etwas Allgemeingültiges herausholen? Also ein riesiger, gigantischer Fortschritt. Damit bringt Eriugena dann in Frankreich, also am Pariser Hof, alles sozusagen verändert alles. Ne? Deswegen hat er sich auch nicht nur Freunde gemacht, um ehrlich zu sein, weil er plötzlich gefordert hat, man muss logisch denken in der theologischen Argumentation, sekundär juristischen, philosophischen, irgendwann einmal sogar medizinischen. Das ist ein unglaublicher Verdienst dieses Mannes, der das bringt. Warum bringt das? Ja, weil er natürlich die griechischen Kirchenväter gelesen hat und er konnte sie lesen aus dem einfachen Grund, weil er Altgriechisch konnte. Und damit sozusagen einen Kultursprung wieder initiiert und das führt dann schlussendlich zum westlich-wissenschaftlich aufgeklärten Denken, was der gute Eriugena wieder hineinbringt. Wie gesagt, man kann ihn nicht so selten, nicht zu gering schätzen. Nun, wenn er die griechischen Kirchenväter gelesen hat, dann weiß er eines, und das sollten Sie wissen, das ist ein Besersatz, gut. Nein, wir sind alle Platonisten. Also wenn Sie Christen sind, sind wir Platonisten. Nicht Platon selbst, Platon, ja, sondern in Gefolgschaft über die Jahrhunderte nach Platon ist eine philosophische Disziplin im griechischsprachigen Bereich, und das war eigentlich der ganze Mittelmeerraum, entstanden, den wir als Platonismus bezeichnen. Und die ganzen frühen Theologen verwenden den Platonismus, der einfach irgendwie allgemein bekannt ist. Also das hat so eine Qualität, wie dass jeder einfach irgendwie weiß, wie man mit einem Smartphone umgeht. Ja, also das ist ein Wissen, das hat man einfach, und Platonismus, das hat man damals einfach auch gehabt. Und was Platonismus ist, das kann ich Ihnen ganz, ganz einfach zeigen. Also gibt es 5 Varianten davon, aber ist jetzt wurscht. Entscheidend für die Christen und die Theologie ist ganz was Einfaches. Auf dem schon erwähnten Smartphone haben Sie Taschenlampen. Und die schalten Sie jetzt bitte ein. Es wäre jetzt günstig, wenn es im Raum dunkel ist. Sie leuchten mit dieser Taschenlampe da hier von sich weg. Und dann halten Sie einfach die Hand einmal relativ knapp neben die Lampen und Sie sehen, Ihre Hand ist komplett erleuchtet. Es ist richtig hell. Gut. Und jetzt fahren Sie einfach mit der Hand immer weiter weg, so weit wie halt Ihr Arm reicht. Oder Sie können jetzt auch an die Wand leuchten oder Sie leuchten die Wand an und gehen mit dem Handy immer weiter weg. Und Sie werden etwas sehr Einfaches sehen. Sie werden sehen, dass es immer dunkler wird. Also je weiter Sie von der Lichtquelle weg sind, desto dunkler ist es, desto geringer ist der Beleuchtungseffekt. Ist logisch, oder? Wissen Sie. Gut. Jetzt gehen Sie hin und sagen, diese Lampe ist Gott. Okay, die Lampe ist Gott. Und Gott leuchtet sozusagen in die Welt hinein. Und jetzt, das ist jetzt das Problem des Platonismus, ob man das wirklich so sagen kann in der Theologie, je weiter weg was von Gott ist, desto weniger hell ist es, das heißt, desto weniger Gott leuchtet drauf. Platonistisch gibt es ein zweites Bild, das ist die Quelle. Noch schöner zu sehen, wenn Sie sagen würden, ein Vulkan, stellen Sie sich so einen richtig schönen Vulkan vor und oben kommt das Wasser raus und das rinnt jetzt hinunter und wenn es so hinunter rinnt, wird es auch immer dünner, bis es unten ist. Das ganz Wesentliche dieser Grundsätze urchristlichen, altkirchlichen Theologie ist, Gott strahlt dauernd aus. Gott befruchtet dauernd. Ja, also für einen altkirchlichen Theologen wäre die Fragestellung, warum expandiert das Universum sofort deswegen zu lösen, naja, weil Gott halt dauernd übergeht, eigentlich ist das griechische Wort schon fast übergehen, das ist seine Eigenschaft, der kann nicht anders, er will nicht anders. Und das treibt halt dann alle Materie auseinander und eine Ruhe wäre. Du brauchst keine scharfe dunkle Materie oder dunkle Energie dazu, sagst einfach Gott, ne? Der druckt das alles auseinander. Und das ist eigentlich das christliche Grundbekenntnis, wird dann von Augustinus, Aurelius Augustinus, aufgenommen, in einer perfekten Art und Weise, und dann von Johannes wieder in das westliche, in das lateinische Denken hineingebracht. Und damit gibt es eine grundsätzliche Aussage, wie wichtig die ist, werden Sie gleich sehen. Als der gute Johannes Hofgelehrter war, also Karl der Kahle hat ihn bezahlt und war irrsinnig stolz darüber, dass er da jemanden hatte, der Altgriechisch konnte und hat Übersetzungsarbeiten erledigt und sich an der Hofschule auch gelehrt, was also alles dann Vorläufer der späteren Sorbonne sind. Und dann gibt es einen Streit in der Kirche. Und dieser Streit ist ein sehr wesentlicher, weil er sich eigentlich jetzt gerade auch vollzieht. Es geht um die Fragestellung, ob Gott Menschen dazu vorherbestimmt, entweder gut oder böse zu sein. Und da gab es einen Typen, der ist damals in der Gegend rumgelaufen, alles Details wurscht, und hat gesagt, hört zu, Gott bestimmt alles im Vorhinein. Manche Menschen werden bestimmt zum Heil, dass sie am Schluss in den Himmel kommen, andere Leute werden dazu bestimmt, dass sie am Schluss in die Hölle kommen. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt etwas, damals Gott genannt, heutzutage traut sich das Wort eh keiner mehr in den Mund nehmen, wo das ganze Weltgeschehen vorherbestimmt ist. Und die Menschen haben dazu gesehen keinen freien Willen. Und genau das war das Problem, weil die Reste der damals existierenden christlichen Theologie, also einen Grundsatz hatten, der Mensch hat einen freien Willen. Und deswegen hat es einen riesen Streit gegeben. Und der sehr, sehr, sehr gebildete Iroschotte wurde beauftragt, dazu ein Gutachten zu schreiben. Das hat er dann. Und wenn Sie jetzt an Ihre Taschenlampe denken, dann wissen Sie schon, wie das Gutachten zunächst einmal ausgeht. Und zwar ist das total eine faszinierende Geschichte, da ja aus Ihrer Taschenlampe oder Smartphone-Lampe kommt ja nur Licht raus. Da kommt ja keine Dunkelheit raus. Das heißt, auf gut Deutsch, die Dunkelheit kommt nur durch die Entfernung oder wenn es irgendwie was verdeckt ist, wie bei uns in der Nacht, weil die Sonne dann halt für uns verdeckt ist, also durch die andere Seite von der Erde halt. Insofern ist es vollkommen klar, dass Gott nicht zur Hölle prädestinieren kann, vorherbestimmen kann. Geht nicht, weil es in Gott nichts Dunkles, nichts Böses und nichts Schlechtes gibt. Insofern ist es unmöglich, dass Gott etwas Schlechtes tut. Insofern ist es auch unmöglich, dass er jemanden zum Schlechten vorherbestimmt. Das war die Aussage des Eriugena. Jetzt ist natürlich die Frage, warum führt sich dann Herr Putin so auf und viele, viele andere Menschen, sogar unter Umständen an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Umfeld, wieso gibt es so viel Böses? Und jetzt macht Eriugena etwas, was natürlich absolut genial ist, was er sicherlich jetzt in Ansätzen von Augustinus übernommen hat. Er macht einen genialen Wurf der sogenannten psychologischen Theologie. Psychologische Theologie ist ganz toll. Ah ja, zum Prädestination noch ganz kurz, das ist nebenbei bemerkt das, was dann auch die Reformation sagt zu dieser Frage, zu diesem Thema. Da ja Luther sozusagen Wiederentdecker des Augustinus ist, kommt es genau auf das hinaus, Gott bestimmt zum Heil. Was ist jetzt aber mit diesem Bösen? Wieso gibt es böse Leute? Wieso kommen die dann am Schluss in die Hölle? Und Eriugena macht jetzt etwas ganz Großartiges, meines Erachtens ganz Großartiges. Er geht hin und sagt ganz einfach, Menschen haben schlimme Angewohnheiten. Und obwohl alle Menschen nach dem Zustand des Glücks, jetzt sind wir voll in der griechischen Theologie eigentlich drin oder in der Philosophie, nach dem Zustand des Glücks suchen, sind sie nicht imstande, sich von ihren schlechten Angewohnheiten zu trennen. Und weil sie das nicht können, können sie nicht den Zustand des Glücks, und Gutsein ist Glück, damit das jetzt klar ist, das ist im klassischen griechisch-philosophischen Denken völlig klar, Gutsein ist Glück, nicht dazu imstand, glücklich zu sein, nicht imstande, gut zu sein. Und das ist jetzt aber keine göttliche Intervention, irgendjemanden zu verdammen, sondern das ist ganz, ganz einfach die Unfähigkeit, die schlechten Angewohnheiten zu lassen. Und damit sind wir heute bei der Self-Fulfilling Prophecy, das heißt bei der Prophetie, die sich erfüllt. Man erwartet Schlechtes und siehe da, es wird schlecht und ich werde helfen, mich nicht zu betrügen. Ich werde mich so lange so aufführen, bis du mich betrügst. Zum Beispiel ein ganz einfaches, klassisches Grundspiel der Paarbeziehungen, der Self-Fulfilling Prophecy. Also Menschen haben Angewohnheiten und wie können sie sie hinter sich lassen, wenn sie diese Angewohnheiten, diese schädlichen Angewohnheiten hinter sich lassen, die dann eben selbstzerstörerisch sind. Ein ganz großes Thema der Psychotherapie ist selbstschädigend, selbstzerstörerisches Verhalten. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und Menschen haben sowas einfach, sie haben einfach selbstschädigendes Verhalten, Ende. Jeder, also ich sage es jetzt ganz klar, ich auch, bin immer wieder im höchsten Maße schockiert, wenn ich drauf komme, wie ich mir selbst geschadet habe. Das ist einfach so und aus dem kommt eben das Böse, nicht aus einer Vorherbestimmung Gottes. Erugina geht aber noch weiter. Er geht dann hin und sagt, ja, was ist denn das mit der Verdammnis, mit der Hölle und dem Fegefeuer und überhaupt? Und wagt jetzt etwas gerade für einen frühmittelalterlichen Denker Geniales. Er sagt, das ist kein realer Ort. Die Hölle ist kein realer Ort. Die Hölle ist das, was sich ein Mensch selbst bereitet. Ist das nicht genial? Und in der Tat stimmt es natürlich. Die Hölle ist das, was sich ein Mensch selbst bereitet. Wenn Sie jetzt also hingehen und sagen, okay, ja, ich sollte mir mal überlegen, welche selbstschädigenden Verhaltensweisen ich habe. Wäre das eine sehr gescheite Idee. Und dann sind Sie voll auf den Spuren des großen Johannes. Wenn Sie jetzt dann hingehen und sagen, okay, es ist wirklich nicht gescheit, selbstschädigend sich zu verhalten, schlechte Angewohnheiten zu haben, weil ich bereite mir damit selbst die Hölle. Ist es noch gescheiter? Weil dann lassen Sie es vielleicht. Und das Schlussendliche ist dann natürlich großartiger, wenn Sie erkennen, was tue ich alles, das mich selbst schädigt und setze dagegen das reine und einfache Gottes, das nur Liebe ist, nur Heil, nur Leben, wo es nichts anderes gibt, keine Schattenseite, keine Betrübnis, nichts gibt's nicht, sondern nur das pure Positive, dann werden Sie sich vielleicht auch denken, was nun der Sinn des ganzen altkirchlichen Denkens ist. Naja, dann verbinde ich mich halt mit diesem einen und reinen, diesem einen, aus dem dauernd alles an Leben hervortritt, hervorkommt. Und wenn ich dort bin, dass ich davon überschüttet werde, das ist das klassische Bild mit der Quelle oder Dusche oder Wasserfall oder was auch immer Sie wollen. Wenn ich damit immer überschüttet werde, dann halte ich vielleicht so viel Sicherheit, dass ich dazu imstande bin, die Selbstbeschädigung zu lassen. So gescheit sind die großen Theologen und ich gehöre nicht dazu, ganz sicher nicht. Aber ich finde es unglaublich beglückend, diese Gedankenwelten, diese wunderbare, schillernde, diese Aussagen über Gottes Sein lesen zu dürfen und vielleicht sogar ein bisschen zu verstehen. Einen wunderbaren, gesegneten Abend.